Ich habe gerade in den Liedern so ein bisschen nachgeblättert. Es lag sicher an meiner Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit, was auch immer. Aber ich musste feststellen, dass da viele Lieder gerade diesen Tenor haben, dass sie davon reden, diese persönliche, lebendige, fröhliche Beziehung zu Jesus, dass wir geborgen sind in ihm. Aber ich suchte eigentlich ein Lied, das zu dem Thema passt, das, was der Jesus seinen Jüngern zum Schluss sagte, sagte, ihr sollt meine Zeugen sein. Und dann muss ich feststellen, dass eigentlich sehr wenig, vielleicht, wie gesagt, habe ich es in der Schnelligkeit nicht gefunden, aber eigentlich durchweg sind es Lieder, die wie ein Liebender sich daran freut, dass ich zu Jesus gehöre, dass Jesus für mich da ist, dass er mich führt und leitet, dass ich von ihm getröstet werde. Das ist alles richtig. Aber es gibt natürlich auch noch was zu tun. Wiederum wie in einer Partnerschaft. Wenn Mann und Frau nur so schön zusammenbleiben würden, um so das hat die Honeymoon-Stimmung so laufend aufrechtzuerhalten ihr Leben lang, wäre ein bisschen seltsam. Ich meine, es ist sicher dann der Höhepunkt, es ist sicher das Intimste und Schönste, aber man lebt ja auch als Ehepaar oder als Familie auch nach außen. Man lebt ja nicht für sich selbst. Keiner lebt für sich selbst, keiner stirbt für sich selbst. Und es gibt einen ganz besonderen Auftrag, dass der Jesus Christus uns mit seinem Leben beschenkt hat, wie wir es gestern gesehen haben, er uns sogar den Geist gegeben hat, um uns deutlich zu machen, verständlich zu machen, wo wir hingehören. Dass wir nicht erst im Himmel zu ihm gehören, dass wir jetzt schon zu ihm gehören. Dass wir jetzt schon aber, lieber Vater, sagen können. Aber als seine Kinder sollen wir in dieser Welt Christus repräsentieren. Und so gibt es eigentlich die Sendung des Heiligen Geistes, die zielen in zwei Richtungen. Sie zielen einmal zu dieser Bestätigung, dass wir zu ihm gehören. Das kann uns ja kein Mensch sagen. Da muss ja ein inneres Zeugnis sein. Wenn sich zwei lieben, dann können die nur selber empfinden, dass da etwas ist zwischen ihnen. Dann nützt nicht, dass ein Freund kommt und sagt, hast nicht gemerkt, die liebt dich. Oder die liebt dich nicht. Oder der Vater kommt und sagt, hey, ich merke, dass da zwischen euch was ist oder so. Das mag er vielleicht so fühlen oder auch nicht, aber das ist nicht das Entscheidende. Kein Außenstehender kann das letztlich zusammenbringen. Und so brauchen wir die Bestätigung durch den Geist Gottes, dass das echt ist, wenn wir sagen, wir sind Christen. Darüber haben wir gestern gesprochen. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn der Geist Gottes das nicht tut in deinem Leben, dann hast du alle Berechtigungen anfangen, darüber nachzudenken, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Aber der Geist Gottes ist nicht nur gegeben seit Pfingsten und in unser Herz, seit wir zum Glauben kamen, damit wir tief innerlich überzeugt sein können, wir sind Christen. Das ist die Voraussetzung, dass wenn wir natürlich wissen, dass wir Christen sind, wir darüber nachdenken, was sollen wir in dieser Welt? Warum passiert es nicht, dass jedes Mal, wenn einer zum Glauben kommt, kriegt er gleich so eine kleine Entrückung? Weg ist er. Schon beim Herrn. So ehrlich, keine Probleme mehr hier. Er weiß, wo er hingehört. Warum lässt uns Gott in dieser Welt? Er lässt uns hier als Zeugen. Wir sollen seine Zeugen sein. Stell mal vor, jetzt guck mal stell jetzt mal so im Geiste vor, nicht, dass jeder jetzt rauskommt und guckt sich den Haufen an. Ich mache das schon den ganzen Tage. Aber wenn ich so das ansehe, ich meine, mal bei aller Ehrlichkeit, was für eine ausersehene Gesellschaft sind wir denn? Ist was besonders an uns? Wir sind besonders groß oder schön oder intelligent oder reich oder wichtig oder so? Wer sind wir? Ganz einfach ein durchschnittlicher Haufen von Menschen. Und Gott hat sich diese Menschen erwählt und hat gesagt, damit will ich wie ein Revoluzzer durch diese Welt gehen. Und das finde ich einfach unwahrscheinlich. Gott wählt sich aus dieser Menschheit. Ich habe es gerade diese Tage so ein bisschen im Alten Testament gelesen. Das war der Fehler, den das Volk Israel hatte. Sie glaubten, etwas Besonderes zu sein. Gott sagt, ganz im Gegenteil, ich habe euch als Volk erwähnt, um meine Besonderheit durch euch zu zeigen. Aber ihr selbst seid nicht außergewöhnlich, ihr seid nichts Besseres als andere Völker. Ich habe euch nur erwählt. Und genau dasselbe macht er mit der Christenheit heute. Heute wählt ihr uns Christen, setzt uns in die Welt und sagt, ihr seid was Besonderes. Nicht, dass euch da was einbildet. Aber ich habe was Besonderes durch euch vor. Ihr müsst nicht unbedingt Fackelträger sein, aber ihr müsst Christusträger sein. Nicht zu diesem Verein Christusträger unbedingt gehören, sondern einfach nur so diesen Jesus tragen. Denn der Herr Jesus Christus kommt in euer Leben und er will euch beleben und durch euch leben und in dieser Welt sein. Es ist ganz, ganz wichtig, der Herr Jesus Christus möchte in dieser Welt sein. Und er bekleidet sich mit uns. Und damit wir die Fähigkeit haben, auch als Christen in dieser Welt zu leben, hat er gesagt, und das steht in Apostelgeschichte 1, hat er den Jüngern gesagt, ihr habt mir zwar zugehört, ihr wart bei mir, ihr könnt jetzt vieles kopieren, ihr habt doch sogar einiges kapiert, aber euch jetzt auf die Menschheit loszulassen, das wäre der Untergang. Also wartet, bis sich eine Verheißung erfüllt, die einzigartig ist, auf der die alten Heiligen so gewartet haben, so brennend interessiert waren, nämlich dass ihr belebt werdet mit dem Geist Gottes. Dass Gott Wohnung macht in eurem Herzen. Dass er sich bekleidet mit euch. Dass eure Hände seine Hände werden. Euer Kopf sein Kopf wird. Eure Füße seine Füße werden. Und darum sagt er, wartet. Wartet noch ein bisschen und dann kann ich euch auf die Menschheit loslassen. Aber zuerst muss etwas geschehen. Ihr müsst nämlich, das muss sich erfüllen, was ich verheißen habe, dass ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet, nicht lange nach diesen Tagen. Das steht in der Apostelgeschichte 1. Und wozu ist das wichtig? Nun, in dem ersten Vers von Apostelgeschichte 1 ist eine ganz interessante Beschreibung. Im ersten Vers, gleich im ersten Kapitel der Apostelgeschichte steht, dass der Lukas, der hat dieses Buch geschrieben, er sagt, den ersten Bericht habe ich gegeben, mein lieber Theophilus, übrigens noch ein netter Name, falls du noch irgendwie für deine zukünftigen Kinder einen Namen suchst, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und du hast bestimmt nicht aufgepasst, aber jetzt guck genau hin, was da steht. Der Lukas sagt zum Theophilus, ich habe dir schon ein Buch geschrieben, und das ist das Lukas-Evangelium. Und in diesem Evangelium habe ich dir geschrieben, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Was meinst du wohl, was ich dir jetzt schreibe, wenn ich dir die Apostelgeschichte schreibe? Da schreibe ich dir, was Jesus weitermacht. Im Lukas-Evangelium hast du, was Jesus anfing zu tun. Das bedeutet, die Sache mit Jesus ist nicht zu Ende. Das, was Jesus tun wollte, ist nicht zu Ende. Und er sagt, ich habe noch sehr viel in dieser Welt zu tun, bis ich Schluss mache mit dieser Welt. Er möchte, dass das Evangelium viele Menschen erreicht, dass ihr nicht so nur eine auserwählte Gruppe seid, sondern dass allen Völkern, allen Sprachen dieses Evangelium von Jesus Christus gegeben wird, dass alle Menschen eine Chance haben, gerettet zu werden. Das möchte Jesus. Und natürlich, die Apostelgeschichte beschreibt diesen Aufbruch der Christen, die sagten zuerst einmal, noch nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat, ihr sollt hingehen und in alle Welt Menschen zu Jüngern machen. Das hatten sie noch nicht verstanden. Sie wollten es auch irgendwie noch nicht. Und dann hat Jesus ein bisschen Dampf gemacht. Da kam so ein bisschen eine Verfolgung und dann wurden sie so überall hingetrieben und überall, wo sie waren, redeten sie dann von Jesus, sodass auch die Heiden in den Genuss kamen, etwas von Jesus zu hören. Und die Apostelgeschichte beschreibt diese Auswirkung dessen, was hier im ersten Vers steht, dass nämlich Jesus, so hat es der Lukas beschrieben im Evangelium, was er anfing, das macht er jetzt weiter. Und wenn man natürlich im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, überhaupt in den Evangelien, wenn man dann sieht, wie Jesus lebte, dann ist man natürlich interessiert, wie lebt er jetzt? Nachdem er ans Kreuz genagelt wurde, auferstanden ist, sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, dort den Heiligen Geist geschickt hat, um durch den Heiligen Geist in uns zu leben. Was will er jetzt hier fortsetzen? Und genau darüber müssen wir nachdenken. Damit Jesus seinen Plan in unserer Zeit, in unserer Generation, unter unseren Mitmenschen erfüllen kann, hat er dir etwas gegeben, wenn du zum lebendigen Glauben gekommen bist, nämlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist steht in Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und, wenn er auf euch kommen wird, werdet ihr meine Zeugen sein. Das heißt, jeder wiedergeborene Mensch, der zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist und versiegelt wird, wie wir es gestern gehört haben, mit dem Heiligen Geist, ist Eigentum Gottes. Und Gott hat den Wunsch, durch diesen Menschen in dieser Welt segensreich zu werden. Er möchte sich ausleben. Er möchte, wie damals das Volk Israel, wenn er in entsprechenden Städten und Orten war, ihn kennenlernte, möchte er, dass jetzt die Welt ihn kennenlernen kann, durch uns.
Sodass also der Heilige Geist nicht nur gegeben ist zum Selbstbeweihräucherung oder zur Selbstbefriedigung, sondern er ist hauptsächlich gegeben, dass wir vollmächtige Zeugen seines Lebens werden können. Das heißt, der Jesus Christus in geheimnisvoller Weise ist darauf angewiesen, wieder einen Leib zu haben. Dein und mein. Und er möchte durch diese Welt gehen, um wieder ein Sprachrohr zu haben, um wieder den Vater zu repräsentieren in dieser Welt. So dass Menschen die Chance hatten, wie sie es damals hatten, den lebendigen Gott zu treffen in Jesus Christus, so möchte er, dass jetzt Menschen Jesus treffen durch uns. Und sehr oft denken wir immer nur daran, dass Christsein ist hauptsächlich, dass ich Vergebung der Sünden habe und irgendwann in den Himmel komme. Und inzwischen soll der Jesus Christus, wenn es irgendwie möglich ist und ich einigermaßen ja in Harmonie mit ihm lebe, doch dafür sorgen, dass ich immer ein wohlgefälliges, gesegnetes, erfülltes Leben lebe. Er für mich, ich, mich, mir und mein. Und das ist natürlich völlig falsch. Die letzten Worte, die Jesus sagte, ist, macht euch auf den Weg in diese Welt. Und die Welt fängt da an, wo ich morgens meine Füße aus dem Bett stelle und vor's Bett stelle. Da fängt die Welt an. Spielt also nicht eine Rolle, ob du in Afrika oder in China oder sonst wo landest, sondern dort, wo du deine Füße rausstellst und in den Tag hineingehst, ist die Welt. Und dort möchte dich und mich Jesus zum Zeugnis haben. Das heißt, er möchte durch uns den Vater vorstellen. Einer verlorenen, sündigen, kaputten Welt. Damit wir die Kraft dazu haben, sagt er, gebe ich euch den Heiligen Geist. Und heute machen wir zu viel, geben wir zu viel Aufmerksamkeit dem Heiligen Geist in einer Beziehung, was es mir bringt, was ich davon habe. Nun, es bringt den Herrn Jesus. Und jeder, der zum Glauben gekommen ist, hat den Herrn Jesus in seinem Herzen. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass dieser hier Jesus Christus, den dir der Heilige Geist letztlich verwirklicht in deinem Leben, dass er bei dir ist und in dir ist, um durch dich zu wirken. Um durch dich andere Menschen zu retten, wie er dich gefunden hat und dich gerettet hat, wenn du gerettet bist. Also was sollen wir in dieser Welt? Was sollen wir in dieser Welt? Warten auf die Entrückung, warten auf das Kommen des Herrn Jesus Christus, warten, dass wir sterben und dann bei Jesus zu sein, was, wie manche sagen können, sicher noch nicht alle,
ich bestimmt noch nicht, mit Paulus im Philipperbrief, auch abzuscheiden wäre noch viel, viel besser, als hier auf Erden zu sein. Aber es ist gut, hier auf Erden zu sein, damit ich für euch da bin und unter euch da bin, so hat es Paulus gesagt. Ich weiß nicht, ich hänge doch viel zu sehr an dieser Welt, als dass ich schon so mutig sagen würde, abzuscheiden wäre wunderbar. Zuerst wollte ich immer verheiratet sein, dann wollte ich meine Kinder sehen und jetzt will ich meine Enkelkinder sehen. Das ist immer noch was, was zu gucken ist. Und das genauso gilt im Geistlichen. Froh, dass ich da geistliche Kinder sehe, ich freue mich darüber, dass es geistliche Enkelkinder gibt, dass diejenigen, die zum lebendigen Glauben gekommen sind, an Jesus Christus wieder diesen Glauben weitergeben, dass wieder andere zum Glauben kommen. Es gibt so viel noch zu tun in dieser Welt. Aber das Grundlegende, wofür du gerettet bist, wofür du auch hier bist, ist ein Zeuge Christi zu sein. Wie sieht so ein Zeugnis aus, wenn er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein? Ich möchte es kurz beschreiben. Es gibt einmal das Zeugnis, lass mich so sagen, es ist eine dreifache Art des Zeugnisses. Und man kann es natürlich im Grunde auch in dem Leben Jesu widerspiegeln. Wenn du zum Beispiel die Geschichte nimmst aus dem Johannesevangelium, Johannes 4, da ist der Jesus Christus ein dreifaches Zeugnis. Und dieses Zeugnis sollten wir auch in der Welt sein. In Johannes 4, das ist die bekannte Geschichte, wie der Jesus Christus die Samariterin trifft. Er wird von Gott so geführt, hingedrängt, durch Samarien zu reisen. Normalerweise machen die Juden einen großen Bogen um Samaria. Die wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben. Aber Jesus wurde so geführt, um dort mit einer Frau zu sprechen. Vers 6, es war aber da selbst Jakobs Brunnen, da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es ward um die sechste Stunde, da kam eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du mich, dir trinken zu geben, der du doch ein Jude bist und ich ein samaritisch Weib. Denn Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortet und spricht zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer dir ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und dann führt der Jesus Christus, das könnt ihr selber denn lesen, eine Geschichte, bei der die Frau feststellt, es ist nicht nur einfach Jesus, der Jude, der Mensch, der mit ihr spricht, sondern dann kommt im Vers 19, spricht die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Warum? Weil Jesus, nachdem er zuerst einmal den Kontakt mit dieser Frau gemacht hat, erstmal ganz menschlich auf ihre Ebene sich bringt, um mit ihr einfach eine Kommunikation aufzunehmen, nutzt diese Gelegenheit, um ihr Information zu geben. Erst die Kommunikation, dann die Information. Und dann führt er diese Information so aus, dass sie wie eine Penetration hineinwirkt, penetriert, hineindringt, hineinwirkt in das Leben dieser Frau, dass sie zum Schluss sagt, sich auf den Weg macht, geht zu ihrer Familie, zu ihren Leuten ins Dorf zurück und sagt, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Das heißt, ganz zum Schluss war Jesus genau das, wofür er in diese Welt kam. Zeuge des lebendigen Gottes. Zuerst Mitmensch, dann Informant und dann letztlich das eigentliche Zeuge Christi, Zeuge Gottes. Und Jesus sagt, wird uns im Johannes-Evangelium zweimal gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wenn ihr zum lebendigen Glauben kommt in Jesus Christus, wenn ihr schon, weiß ich, Tage, Wochen, Monate, Jahre Jesus Christus folgt, dann könnt ihr das nur, weil ihr die Gewissheit habt, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ihr könnt nur Gewissheit haben, wenn ihr den Heiligen Geist habt. Und wenn ihr den Heiligen Geist habt, habt ihr den in euch, der nur ein Interesse hat, durch euch Christus groß zu machen. Wie? Wie? Zeuge zu sein. Dreifacher Weise. Mitmensch zu sein. Informant zu sein. Zeuge Gottes zu sein. Jetzt gibt es Christen, die sagen sich, ich habe nicht so den Mut, ich habe nicht so die Gabe, ich kann nicht so von Gott reden. Ich will einfach nur irgendwie so vorbildlich leben. Ich will eigentlich nur so, ja, Mitmensch zu sein. Besonders guter Mitmensch. Ein Mitmensch, auf den sich Gott verlassen kann, über den er sich freuen kann, weil ich wahrscheinlich ein bisschen netter und freundlicher und hilfsbereiter bin als andere. Ich möchte ein richtig guter Christ sein unter den Menschen. Und viele wollen eigentlich nur den Auftrag Jesu erfüllen, Zeugen zu sein, indem sie sich selbst möglichst gut christlich benehmen. Das muss die Grundlage sein, das muss die Basis sein, aber es reicht nicht aus. Denn Jesus hat 30 Jahre, seiner 33 oder 34, je nachdem wie die Zählung läuft, Jahre seines Lebens, war er so ein absolutes, vollkommenes Vorbild. Er war der Mitmensch per excellence. Er war der Mensch grundsätzlich, wie Gott einen Menschen haben wollte. Und das Bild dafür haben wir in dieser fantastischen Geschichte von dem Mann, der unter die Räuber fiel und der Samariter hinging und ihm half. Und diese Geschichte wird von Jesus erzählt, als Leute ihn gefragt haben, ja, wer ist eigentlich mein Nachbar? Wer ist eigentlich den, um den ich mich zu kümmern habe? Und das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 10 und da steht diese Geschichte von meinem herzigen Samariter und uns ist sie so vertraut, aber hier wird nochmal, ich streiche diese Frage raus, wer ist denn mein Nächster? Wem habe ich eigentlich ein nahestehender Mensch zu sein? Um welchen Mensch habe ich mich zu kümmern? Und erzählt Jesus die Geschichte. Und erzählt sie von diesem Mann, der unter die Räuber ging und dass da religiöse Leute vorbeigingen, Priester und Leviten und alle ließen ihn einfach links liegen. Aber einer, von dem man es nicht erwartet, nämlich der Samariter, geht hin und kümmert sich
um den, der unter die Räuber gefallen ist. Gott sagt, ich sende euch in diese Welt und in dieser Welt sind Menschen unter die Räuber gefallen. Denn der größte Räuber und eigentlich Mörder ist der Teufel. Mit seiner menschlichen Belegschaft der Menschen, die nicht mit Gott leben und durch Gott leben. Denn wir können nur in das eine Lager oder das andere Lager gehören. Wir müssen uns nicht alle teuflisch-dämonisch benehmen und trotzdem gehören wir zu dem, wenn wir nicht zu Jesus gehören, gehören wir zu dem anderen Lager. Und wenn man in dieser Welt lebt, so ist das Bild hier gebracht, denn fallen wir somit unter die Räuber, müssen uns nicht wundern, wenn wir von Leuten, ganz besonders, wenn wir kleine Nachfolger Jesu stehen, ausgenommen, ausgeraubt, missverstanden, gequält, möglichst mundtot, geistig mundtot gemacht werden, getötet werden. Aber das ist vielleicht als Echo der Welt auf uns. Aber grundsätzlich werden die Menschen, die in diese Welt kommen, unter diese Versuchung, unter diese Verführung des Teufels gebracht und sie fallen ebenfalls unter die Räuber, sie fallen ebenfalls unter die Mörder. Und dann braucht Gott jemand, der hingeht und ihnen hilft. Und hier braucht er in besonderer Weise uns Menschen, dass er sagt, ich möchte mich mit dir bekleiden, denn immer dort, wo Not ist, Leid ist, wo Schafe sind, die keinen Hirten haben, da jammert es mich und ich gehe hin. Jesus ging durch alle Ortschaften und sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten, wie diesen Mann unter die Räuber gefallen. Und er nahm sich ihrer an. Jakobus schreibt in seinem Brief, der wahre Gottesdienst ist nicht, wenn es an der richtigen Zeit bimmelt und wenn die Kollekte richtig eingenommen wird und wenn ich weiß, da abläuft in der Kirche, sondern der wahre und Gott angenehme Gottesdienst ist, wenn ihr euch der Schwachen, der Armen, der Kranken, der Witwen und Waise, wenn euch darum kümmert. Habt ihr Augen für die Schwachen.
Dieser Samariter ließ nichts dazwischen kommen, er hatte so sein Geschäft zu tun, aber als er plötzlich sah, dass da einer war, der es nötiger hatte, dann ließ er sein Geschäft sausen und ging und kümmerte sich um diesen Mann. Brachte sich selbst in Gefahr. Er war bereit, sich diesem Dreck, diesem Schmutz auszusetzen, sich zu erniedrigen. War für ihn alles gar keine Frage. Wenn wir das Buch lesen, wenn wir diese Apostel, diese Lukas-Evangelium 10 von 25 ablesen, sind wir erstaunt über die Selbstverständlichkeit dieses Mannes, sich auf die niedrigste, dreckigste, tiefste Ebene zu stellen. Und wir haben eigentlich nur eine klare Interpretation, wer dieser Samariter ist, wenn man Jesus denkt. Wenn es nie ein zweiter Gedanke war, lohnte es sich, in diese Welt zu gehen. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht an. Hat ihn das gereut, hat ihm das leid getan, hat gesagt, Vater, mach eine Luftbrücke, hol mich zurück, das ist ein Saustall hier werden. Er wusste es. Und dann war er 30 Jahre. Ganz stillschweigend unter den Menschen war einer von ihnen, war ihnen gleich. Weißt du, was heute das größte Problem der Christenheit ist? Nicht mehr zu evangelisieren. Sondern sich nicht abzusondern, in ihre heiligen Ghettos zu gehen, sondern unter die Menschen zu gehen und bei diesen Menschen zu leben und sich um diese Menschen zu kümmern. Die Menschwerdung Jesu war, dass er in die Gedankenwelt, in die Lebenswelt der Menschen einstieg und wusste, was in den Menschen war. Wir wissen heute nur, was in den Christen vor sich geht. Wir setzen uns so ab und sind nur noch unter uns. Verstehen wir noch, wie der Nichtgläubige tickt? Was ihn bewegt? Was ihn frustriert? Es ist richtig, wenn man zum Glauben kommt, dass man intensivst weitermachen soll und sich darum kümmern soll, was in der Bibel steht. Aber manchen Christen muss man mal empfehlen, andere normale Literatur zu lesen, damit sie überhaupt wissen, wie ein normaler Mensch denkt und handelt. Nicht um ihm gleich zu sein, nicht um zurückzukehren in dieses alte Leben, sondern um weiterhin eine Kommunikationsebene zu haben. Und oft wünschte ich mir, die ganzen Versammlungen würden aufgelöst und es gäbe gar keine christlichen Freizeiten, keine christlichen Veranstaltungen mehr. Die würden sich mal ein Jahr lang, dürften sie sich nicht mehr sehen, sondern müssten sich alle bewähren in einem normalen Leben unter normalen Mitbürgern.
Jesus hätte von dem Wissen her, hätte er sich mit 12 zurückziehen können und hätte so eigene Leute, die ihm besonders nah waren und lieb waren, hätte er sammeln können. Nein, er steht da drin, von, auch da war er noch seinen Eltern untertänig oder untertätig, wie immer du das auch interpretieren willst. Und Jesus sagt, wir sollen Zeugen sein, wie er Zeugen war, dann heißt es, keine Angst vor diesen Mitmenschen zu haben, keine Angst vor der Welt zu haben. Der Heilige Geist wird uns gegeben, um uns trotzdem isoliert von dieser Welt zu haben, nicht von den Menschen, die er liebt und die er erreichen will, aber isoliert von der Ansteckung der Sünde. Ich bin so froh, dass obwohl es wirklich in dieser kleinen Fliege so manches scheitern kann, manche Mission, dass sich immer noch Leute senden lassen, obwohl es keine Garantie gibt, gegen zum Beispiel die Malaria anzugehen. Da, wo es am schlimmsten zugeht, sind Leute, sind meistens die ganzen Medikamente überhaupt nicht mehr wirksam. Es gibt nicht wenige, die ihr Leben lassen, weil die Medizin, obwohl die Medizin genommen haben, sie einfach nicht wirkt und sie krank werden. Aber sie lassen sich davon nicht abhalten, zu einem fremden Volk zu gehen und dieses Ungemach auf sich zu nehmen und in der auf schäbigsten Lebensumständen zu leben, die Kulturen zu lernen, die Sprachen zu lernen, oft missverstanden zu werden von den Leuten, die sie erreichen wollen, dasselbe zu erleben, was Jesus erlebt hat, der zu den Seinen ging und die Seinen nahmen ihn nicht an. Um das durchzuhalten, braucht man den Heiligen Geist. Je weniger wir vom Heiligen Geist getrieben werden, je weniger gehen wir raus in die Welt, sondern treffen uns in unseren kleinen heiligen Ghettos und Kreisen. Und glauben nicht an Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn und Heilige Gemeinschaft. Verlass diese Welt, komm zu uns. Und in unserem Kreis fühlst du dich wohl. Da singen wir die richtigen Lieder, da lesen wir die richtigen Sachen, da beten wir in richtiger Weise. Das ist schon richtig. Aber es ist nicht unser Aufenthaltsplatz. Unser Aufenthaltsplatz wird dann eins im Himmel sein, wo diese Kreise ihren Niederschlag haben. Aber hier in der Welt ist eigentlich jeder Kreis, jede Schulung, jedes Treffen, wie wir es hier haben, eine Schulung, um wieder zurückzugehen in diese Welt. Und das Erste, was wir dort sind, ist, Mitmensch zu sein. Denn der natürliche Mensch, wie er in dieser Welt ist, der Mensch ohne Christus kann gar nicht Mitmensch sein. Nur Christus konnte Mitmensch sein, weil er von Gott die Befähigung hatte, als Sohn Gottes und hier ganz abhängig vom Vater, in dieser Welt den Nächsten so zu akzeptieren, egal wie dreckig er war, egal wie schlimm er war. Er wurde ein Freund der Sünder genannt. Ohne je in ihren Sünden mitzumachen oder sich da hinein zu begeben auf diesen Standard. Kommen wir an Menschen ran. Das heißt Zeuge zu sein. Der Heilige Geist kann das. Der Heilige Geist wird arbeitslos, wenn wir uns nur in unseren Kreisen aufhalten und sagen, also wir wollen ja mit anderen nichts zu tun haben. Wie können wir plötzlich mit ihnen reden? Gott wurde Mensch. Er hätte gleich auf den Berg der Verklärung kommen können, hätte dort eine wunderbare Darstellung bringen können oder hätte vom Tempelzinn runterkommen können und hätte demonstrativ darauf aufmerksam machen können. Hört mir zu, ich habe was Wichtiges zu sagen. Für 30 Jahre, bis auf eine Begebenheit dort im Tempel, schweigt er. Er ist Nachbar. Ist Freund, ist Mitarbeiter, hat einen Job, geht zur Schule, übernimmt Verantwortung im Elternhaus. Das ist es, was wir sein müssen, Zeugen. Und es wird wichtig, dass wir wieder unsere Zeugnisverantwortung darin sehen, Christus zu leben. Und anhand dieses Beispiels des Samariters lernen, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, die Charakteristik des Wesens Jesu in diese Welt zu bringen, wo Menschen gar nicht mitmenschlich sein können, denn wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, kann er gar nicht den anderen zum Mittelpunkt machen, er muss sich immer selbst zum Mittelpunkt machen. Nur Christus konnte sich so entäußern, dass er wirklich für den anderen da war. Und dieser Christus kommt in unser Leben, um uns dazu zu befähigen, wegzusehen von uns, dem anderen zu helfen, dem anderen zu dienen, wo wir hingehen, Licht und Wärme und Hilfsbereitschaft Aufopferung zu bringen. Das kann keiner von uns. Aber deswegen ist hier der Heilige Geist gegeben. Nicht um eine Erklärung, eine Verklärungs- oder übersinnliche oder besondere Wahrnehmung oder Erfahrung zu haben. Das ist eine Honeymoon-Stimmung.
Im Vergleich vielleicht zu vielen anderen ein besseres Vorbild bist, aber nicht klare Informationen dazu gibt, wissen die gar nicht, was eigentlich besonders an dir war. Stellen Sie dich zwar hin wie ein Heiligen, bewundern dich, besonders wenn du nachher gestorben bist, das Dorf wahrscheinlich eine besondere Gottesdienst und ein besonderes Festfeiern, vielleicht sogar von dir irgendwo eine Büste aufstellen und sagen, das war noch ein Bürger.
Darum geht es nicht. Und darum hat der Jesus Christus nach diesen 30 Jahren seines vollkommenen Vorbildes, durch den kein Mensch zum Glauben kam, gewusst, er muss noch etwas tun. Die Grundlage seines Bekenntnisses war das vernünftige Leben. Und das ist natürlich keine Berechtigung, wie der letzte Pickel zu leben in dieser Welt und dann eine große Klappe aufzureißen und von Jesus zu reden. Darum kommt der Jesus Christus, Kraft des Heiligen Geistes, in unser Leben und verändert uns und bringt etwas in Ordnung in unserem Leben, sodass wir diesem Samariter immer ähnlicher werden. Warum? Um dadurch letztlich den anderen zu retten? Nein. Sondern um jetzt berechtigt zu sein, auf den Mund zu öffnen und die richtigen Worte zu sagen. Und viele gute evangelistische Worte, klare Botschaftsworte, die Menschen helfen sollten und könnten, eigentlich zum lebendigen Glauben zu kommen, verhallen im Wind, weil sie leider von Leuten gesprochen werden, die nicht das leben, was sie da predigen. Zweite Könige 7, Vers 3. Zweite Könige, das im Alten Testament, Zweite Könige 7, Vers 3. Es waren 4 aussätzige Männer vor dem Tor von Samaria. Und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir auch in die Stadt gehen, so ist Hungersnot in der Stadt. Und wir müssen doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Heer der Aramäer gehen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Tolle Philosophie, ne? Das war. Samaria war belagert. Und es gab nichts mehr zu essen. Die fingen schon an, ihre eigenen Leute zu essen. Taubenmist. Und solche luxuriösen Dinge. Delikat. Waren sie am Verhungern. Und das Heer der Aramäer um diese Stadt gelagert. Keine Möglichkeit, rein oder rauszukommen. Dazwischen natürlich aus der Stadt rausgetrieben, die Aussätzigen, die hatten kein Recht in der Stadt zu sein, lebten von dem Zeug, was man draußen über die Mauer warf, aber da war nichts mehr zum Rüberwerfen. So sagten sie das Richtige. Bleiben wir hier sitzen, keiner gibt uns was, die haben ja nichts. Gehen wir zu den Aramäern, die sehen, das ist natürlich auch welche von den Israeliten, bringen sie uns um, na gut, dann sterben wir. Aber wenn wir hier sitzen, sterben wir auch. Aber vielleicht haben sie doch irgendwie Erbarmen. Und so machten sie auf den Weg und gingen zu dem Heer der Aramäer. Nur etwas war geschehen, denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Waren und große Heerschmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet, mit dem König der Hittite und dem König der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf, flohen in der Dämmerung, ließen ihre Zelte, Rosse, Esel im Lager, wie es stand, und flohen um ihr Leben. Als nun die Aussätzigen vorne in das Lager kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken, nahmen sich Silber, Gold, Kleider, gingen hin verbargens und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt. Na, irgendwann waren sie mal satt. Kannst du ja nicht immer nur, ne? Von Zelt zu Zelt gehen und dir die Wampe vollhauen. Und einer sprach zum anderen, lasst uns das nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht der Tag wird, so wird uns Schuld treffen. So lass uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Das waren Informanten. Sie hatten erlebt und gesehen. Gott hat ein Wunder getan. Die Feinde waren weg. Die Stadt war gar nicht mehr belagert. Und war gar kein Grund mehr zu hungern, denn die hatten alles Mögliche liegen und stehen gelassen, sodass sie tatsächlich genug hatten, so eine Stadt wieder zu ernähren. Und sie sagten, dies ist ein Tag guter Botschaft und wir sind schuldig, wenn wir den Mund halten und nicht davon reden. Wir haben die Verantwortung, diese gute Nachricht nicht für uns zu behalten und davon zu leben, sondern sie anderen mitzuteilen.
Das ist der Auftrag des Informanten. Er hat von der guten Nachricht gehört. Er profitiert von dieser guten Nachricht. Und es ist seine, darfst du nicht laut sagen, seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, davon zu reden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, sind wir Informanten der guten Botschaft Christi. Um uns herum gibt es unwahrscheinlich viele Menschen, die haben keine Ahnung, was wir hier reden, was in der Bibel steht, was die Christen glauben. Da gibt es Leute, und die sind ganz durcheinander, dass es Leute gibt, die irgendwie, das haben sie so mitgekriegt, die rennen mit der Bibel oder zur Bibel oder in so einen Kreis hinein, da wird gesungen, man hört mit halbem Ohr hin, hört da fromme Lieder, und die wissen nicht, was sind wir für eine Art Menschen. Sind uns manchmal ganz nett, die setzen uns gerne ein, wenn es darum geht, in einem Verein die Kasse zu halten, weil sie wissen, ja, der geht da nicht ran an das Geld, den können wir vertrauen. Den kann ich sogar mit meiner Frau allein lassen. Das finden sie ganz nett, aber irgendwie komisch. Was ist da denn sonst noch an denen dran? Warum gehen die da in die Kirche? Die Kirche ist doch was Langweiliges und Tötendes. Ich habe nur halb mal 5 Minuten so eine Andacht im Radio gehört. Das reichte mir schon. Und die gehen da fröhlich immer wieder hin. Was ist da bloß los? Und wir sind nicht zum Glauben. Geh mal hin. Wenn du den Mut hast. Geh mal hin und frag mal ganz normale Leute in deiner Umgebung. Hat dir schon jemand mal klipp und klar in kurzen, klaren Zügen auseinandergehalten und klar gemacht, was es heißt, Christ zu sein. Und wirst du feststellen, dass die meisten Menschen in Deutschland, und auch in Österreich, in der Schweiz, obwohl wir uns christliches Abendland nennen, keine Ahnung haben, wer ein Christ ist. Und wir haben versäumt, ihnen dieses Evangelium zu sagen. Nun können wir uns natürlich ein bisschen aus der Enge rausziehen, indem wir sagen, eigentlich so unbekannt ist ja nicht, wenn Leute was hören wollen, können sie ja da rankommen. Wenn sie zum Evangeliumsrundfunk, wenn sie zufällig mal diesen Piepsender finden, vielleicht kriegen sie ja das mit. Außerdem kommt, alle 10 Jahre kommt mal ein Billy Graham hier rum und der hält eine große Evangelisation und dann können wir ja sagen, geht doch da mal hin, hört euch das an und schließlich... Besonders Weihnachten und Ostern, denn da hat der Bach natürlich auch einiges zu sagen, in seinen Oratorien, dann hört man das im Radio und dann gehen die Leute für viel Geld, 50 Mark, 100 Mark Karte, damit sie dann so das ganze Oratorium hören können. Manche kaufen sie sogar zu Weihnachten oder zum Geburtstag und dann hören sie doch diese tollen Worte. Das heißt, die Information ist doch gar nicht so unbekannt. Im Religionsunterricht kriegen sie auch noch vielleicht noch das eine oder andere mit. Manche im Kommunionsunterricht oder Konfirmationsunterricht kriegen sie auch noch so ein bisschen mit. Also so ganz ohne Information ist es doch gar nicht. Ja, das ist das Schlimme. Dass wenn wir nur Informant sein wollen, wir auch nicht viel weiterkommen. Jesus Christus, wenn er nur bei der Frau geblieben wäre und hätte einfach nur sich mit ihr unterhalten, wäre so nett gewesen, kann mir ein bisschen Wasser geben und ist eigentlich doch, oh, die wäre begeistert gewesen von so einem tollen Mitmensch. Wenn Jesus Christus nur Informant gewesen und wäre dabei geblieben, sich mit ihr ihr theologisch auseinanderzulegen, dass das Heil eben nicht von den Samaritern kommt, sondern von den Juden kommt, okay, dann wäre sie vielleicht weggegangen und hätte gesagt, oh, jetzt weiß ich eben, liebe Leute, das Heil kommt eben von den Juden. Aber sie hätte nie das Heil gekriegt, oder? Darum ist die Grundlage, mitmenschlich zu sein. Die Voraussetzung ist, eine klare Information zu geben. Aber wenn Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein, dann kann das keine nüchterne Vermittlung von Wahrheiten sein, die so ganz allgemein offeriert werden. Also, Leute, hört zu, da ist gerade, die sind alle getürmt und jetzt könnt ihr ja mal sehen, nicht? So, das. Wir haben uns gerade die Wampe vollgehauen und ihr könnt ja auch. Oder dass der Jesus so gesagt hätte, also so ist ja nur nicht hier, nicht, ihr Samariter. Ihr liegt sowieso ganz theologisch ganz falsch. Und hätte ihr jetzt erklärt, so wie das mit den Juden ist, wie das mit Gebet ist und wie das mit dem lebendigen Wasser ist. Nur rein, sachlich, nüchtern. Zeuge zu sein heißt, so hineingenommen zu sein in diese Wahrheit, in diese Wirklichkeit, dass ich einfach nicht anders kann, als mit ganzer Vehemenz, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Inbrunst, mit ganzer Überzeugtsein, dieses Evangelium zu sagen, so dass es tief den Menschen trifft. Also wenn ich heute Abend
habe sie nicht gehört, aber wenn ich Nachrichten gehört hätte und hätte dann gesagt, oh, übrigens, da hat der Fußball gespielt und die haben gewonnen oder da ist der Dollar wieder so viele Punkte gesunken oder gestiegen und so weiter, so kann ich eine Information weitergeben und die mag vielleicht der eine oder andere aufgreifen und es entsprechend benutzen. Aber wenn ich jetzt da draußen gewesen bin und habe draußen irgendwann eine ganz aktuelle Sache gesehen, am Hang vielleicht, von einem Supersportler, den wir nur eigentlich so im Namen nach kennen und so weiter. Und ich sage, Mensch, du, hör mal zu, das hätte ich wohl nicht glauben können. Aber ich bin da so dem Toni oder wie sie immer hießen, oder so dem Seiler oder dem Kritscher oder dem, was auch immer diese ganzen Kanonen sind. Du, der ist ja gerade vorbeigekommen. Und ich konnte dem meine Hand geben. Die wasche ich jetzt eine Weile nicht, nicht. Also das ist, der hat der angepackt. Und der hat gerade eine Goldmedaille darum gehalten. Da wäre ich engagiert. Da würde ich von berichten. Das würde, ihr merken, das begeistert mich. Das betrifft mich. Und das sollen Zeugen sein. Nur alleine vorleben, euer Christsein reicht nicht aus. Richtig vorzuleben braucht ihr den Heiligen Geist. Aber es reicht nicht aus. Nur Informant zu sein. Dass wenn es sich mal so ergibt und Leute kommen in die Diskussion oder man sitzt mal mit Freunden oder so zusammen, wo ihr vielleicht noch gerade ein bisschen stimuliert durch ein Bierchen oder sonst irgendwie eine Diskussion und dann reden die alle gegen den Glauben und dann sage ich, nö, also ich sehe das aber ganz anders. Also bei mir ist es also nicht so, ich halte die Bibel und die Sachen sind immer noch für richtig und übrigens finde ich das gut, wenn Menschen sich mehr mit Gott auseinandersetzen und so weiter. Das ist alles richtig. Und sagt doch nicht alle. Als ich damals von meiner Freizeit, die mein Leben umgekrempelt hat, nach Hause kam, damals hatte ich diese Fackelträgernadel am Revers und jemand fragte, was ist das? Und ich sagte, also das ist so, das ist, da gibt es in England einen Verein, da treffen sich international junge Leute und man studiert hier, deswegen ist das so die Form, da ist ja ein Bild drauf, das ist ja die Bibel und so weiter. Das ist also, da wird immer in der Bibel gelesen. Und dann ist da, wie ihr seht, ist ja auch eine Flamme, das heißt also, diese Nachricht, die da in der Bibel steht, die muss man nicht so für sich behalten, die sollte man im Grunde immer mehr und mehr den Leuten erzählen. Und dann ist da ja auch noch so ein Kreuz drauf und das heißt eben, das Kreuz spricht von Jesus Christus, der ist der Herr dieser Welt und der Retter und ist für uns gestorben und so weiter und so weiter. So habe ich das ganz nüchtern und so erzählt. Kein getroffen. Ach so, ja, ja, okay. Fertig war. Die Information war richtig. Aber sie war nicht treffend. Und ich werde nie vergessen, wie ich nach Hause ging und tief traurig war, weil ich dachte, ich habe nicht echt bezeugt, dass das, was dieses Symbol sagt, die Schrift, die Flamme, das Kreuz, mein Leben verändert hat. Ich habe nicht von dir gesprochen, Herr, als mein Erlöser, dass du da am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass Jesus Christus, der, von dem die Symbol spricht, jetzt mein Herr ist und mein Gott ist, dann wäre ich Zeuge gewesen. Und so lese ich zum Schluss mit euch Johannes 1, Vers 35. Johannes 1, 35. Des anderen Tages aber stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger. Und als er sah Jesu wandeln, spricht er, siehe, guckt hin, schaut, das ist das Lamm Gottes. Und zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesu nach. Jesus wandte sich um, sah sie nach vor und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das verdolmetscht Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen und blieben bei ihm den Tag. Es war aber um die 10. Stunde. Und einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und Jesus nachfolgten und tief innerlich überzeugt waren, wer dieser Jesus war, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, Simon, endlich, wir haben den Messias gefunden. Worauf sich Simon auf den Weg machte, um rauszufinden, was das so mit dem Jesus auf sich hat. Das ist Zeuge sein. Ich glaube, wenn der nach Hause gekommen wäre, hätte gesagt, übrigens, wir waren da mit dem Johannes zusammen und der Johannes hat da so auf so einen Typ gezeigt und gesagt, das ist das Lamm Gottes.
Und das begab sich sogar die Gelegenheit, dann sind wir so zu diesem Jesus von Nazareth gegangen und waren so einen Tag bei ihm, haben so mit ihm über dieses und jenes gesprochen. Also wenn ich so darüber nachdenke, sieht gut aus, das könnte der Messias sein. Dann bin ich wieder rübergekommen. Wir haben gefunden. Und es bedeutet immer dies, sich identifizieren mit der theologischen, biblischen Aussage über Jesus. Das ist Zeuge sein. Sonst kannst du dich weiter in die Kirche stellen und das Beste, was du oft in Gottesdiensten hast, die Lesung. Und da ist noch nicht viel Verkehrtes gesagt. Sein ist eine schlechte Übersetzung. Aber durchweg ist es eine ganz gute noch und darum ist es nicht so schlecht. Dass Lesungen gehalten werden. Oft das Beste, was dann noch in der Kirche da vom Stapel gelassen wird. Wenn ich vernünftig gepredigt bin. Man sollte eigentlich damit zufrieden sein. Die Information ist gegeben. Jetzt wird die Lesung und es wird ein Abschnitt aus der Bibel gelesen. Die Leute haben es dann gelesen, sagen Amen, setzen sich wieder hin. Aber wie willkommen zum Glauben durch Lesung? Die Information ist gegeben. Der Pastor, den kennen Sie schon lange, ist ein netter Kerl. Lieb. Offensichtlich ein Christ. Alles gegeben, Mitmensch
und Information. Darum muss hinterher gepredigt werden. So kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aus dem Wort Gottes. Und die Predigt ist dann vollmächtig.
Wenn man nicht sagt, also liebe Gemeinde, jetzt hört mal zu, da besteht die Möglichkeit einzusehen, dass wir Sünder sind und schuldig sind und man kann, wenn man den Glauben dazu findet und hat und so, sich auch an Gott wenden und so kann die Information geben. Aber es holt keinen.
Rettet keinen wie ein Scheit aus dem brennenden Feuer. Zeuge zu sein ist, was Johannes tut.
Johannes sagt, ihr seid zu mir gekommen, ihr habt euch hier taufen lassen, ihr bereitet euch vor, dass ihr Gott trefft. Der ist es. Jesus, das Lamm Gottes. Und zwei seiner Jünger hören ihn zu und gehen nicht los und sagen, oh, danke schön, lieber Johannes, jetzt haben wir eine neue Einsicht. Und gehen rum und erzählen allen, dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Hätten sie machen können, die Information war ihnen gegeben und sie hätten das genau weitergeben können. Und viele von den Johannesjüngern haben das getan, aber haben einen Fehler gemacht, sie sind nicht selber zu Jesus gegangen. Sie meinen diese Information übernommen. Und es gibt viele Christen, die haben die Information der Wahrheit übernommen, aber sie penetrieren nicht mit dieser Wahrheit in die Menschheit hinein und in die Herzen von den Zuhörern hinein.
Zeuge zu sein heißt, dass du tief getroffen von der Wahrheit, die du dort redest, so überzeugt und so entschieden davon redest, dass der andere keinen Zweifel daran hat, ob er es glaubt oder nicht, dass es dir ernst ist, dein Lebensinhalt ist und du 100% davon überzeugt bist.
Aber wenn ich manchmal sehe, wie wir so die wunderbaren Lieder Gottes singen, wie wir das Wort Gottes reden und predigen und vom Glauben reden, so gelangweilt, so eingeschlafen, so ermüdend, dann frage ich mich, wie wollen wir denn noch von den verlorenen Menschen retten, wenn es das selbst nicht mehr vom Hocker holt. Jesus sagt, ihr sollt warten. Dass er gefüllt werden mit dem Heiligen Geist.
Das heißt nicht für uns, dass wir sitzen und warten, denn Pfingsten ist schon geschehen. Wir dürfen erwarten, wenn du zum persönlichen Glauben an Jesus Christus kommst, der Heilige Geist in dir lebt, dass er fähig ist, dich zum Mitmenschen zu machen, zum Informanten zu machen und zum Zeugen zu machen. Damit die Welt hört und nicht verloren geht. Wir wollen zusammen still sein, miteinander beten. Ich denke an das Negro Spiritual, like a mighty army marches the Church of God. Wir sehen nicht so aus wie eine Armee, die gerüstet, gestärkt hineinzieht ins Feld den geschlagenen Feind zu besiegen, in der Vollmacht des lebendigen Gottes, sodass die Pforten der Hölle nicht widerstehen können und müssen weichen. Sondern wir sehen oft mehr aus wie ein Rückzugskommando nach einer geschlagenen Schlacht am Ende, das Rückkehren von Stalingrad, niedergeschlagen. Hier und dort noch ein Aufflackern der Wahrheit, die uns bewegt, aber keine Kraft. Und du hast gesagt, du willst uns zu deinen Zeugen machen. Und wir sind deine Zeugen. Ob wir es wollen oder nicht, frag sie nur, was wir wollen. Herr Jesus, bewahre uns davor, dass wir nur Zeugen als Mitmenschen sind. Dass wir nur Informanten sind. Zwar die Wahrheit sagen, aber sie nicht damit identifizieren. Sondern mach uns zu dem, wozu du uns berufen hast. Zeugen zu sein. Zeugen, die bezeugen. In diesem Text eigentlich heißt, Zeuge zu sein, heißt ein Märtyrer zu sein. Aber er bereit ist, sein Leben hinzunehmen. Der Samariter hinzugehen in die Gosse, in die Tiefe. Um den Menschen dort abzuholen, wo er erschlagen und geschlagen liegt. Weck du unsere trübe Christenheit. Mach uns zu mutigen Bekennern, die sie nicht scheuen, sich mit dem Namen Jesus Christus zu identifizieren. Verzeih mir meine Feigheit, mein Abgeklärtheit, mein stumpfsinniges Verhalten, das nicht von dem rede, was da auf Golgatha geschehen ist, wovon ich profitiere und weiß, dass ich Vergebung, das ewige Leben habe. Herr, lass es wieder aufflammen und mich tief bewegen. Zu deiner Ehre, zum Heil für viele Menschen. Mach mich zu deinem Zeugen, Herr. Amen.